In dieser Folge spreche ich mit Flor Schmidt. Sie ist Autorin, Trauerbegleiterin und Phytopraktikerin. In der Silvesternacht 2011-2012 verlor sie ganz plötzlich ihren 17-jährigen Sohn Nico bei einem Verkehrsunfall. Sie erzählt in der Folge von dem schweren Weg mit ihrer Trauer und den körperlichen Schmerzen und wie sie neue Kraft und Zuversicht wiederfinden konnte. Eine besondere Rolle spielt dabei auch die Pflanzenwelt. In unserem Seelensport-Online-Programm Winterkraft bietet sie deshalb auch jedes Jahr einen praxisnahen Workshop zum Thema Heilpflanzen und deren Wirkung in der Trauer. Dazu kannst du dich jetzt schon auf die Warteliste setzen und wirst informiert, sobald es losgeht. Kleiner Spoiler, am 17. Oktober für die Warteliste. Den Link dazu findest du in den Shownotes weiter unten. Mach also kurz Pause, trag dich schnell ein und dann hör dir unbedingt dieses berührende Gespräch an und nimm das für dich mit, was du gerade brauchen kannst. Trauerwelle, dein Seelensport-Podcast für einen sicheren und bewegten Umgang mit all deinen Trauergefühlen. Mit und von Kathi Bieber. Liebe Flor, ich freue mich riesig, dass du heute hier im Podcast Trauerwelle mit mir über Trauer und all diese Themen sprichst. Und ja, herzlich willkommen bei Trauerwelle.
Dankeschön, liebe Kathi. Ich habe mich sehr gefreut, dass du angefragt hast.
Schön. Vielleicht für alle HörerInnen da draußen, dass sie dir ein bisschen kennenlernen. Erzähl mal von dir. Stell dir vor, wer bist du? Wo lebst du? Was machst du so?
Also ich heiße Flor Schmidt. Ich lebe in Freiburg mit meiner Familie und ich habe früher Germanistik, Philosophie studiert, habe dann am Radio gearbeitet, bis ich meine Kinder bekommen habe. Das war dann, genau, dann bin ich da ausgestiegen und dann habe ich mich den Pflanzen gewidmet, habe an der Freiburger Heilpflanzenschule gelernt über 5 Jahre. Da kann man also so lang lernen, wie man möchte. Und es ist wirklich gefährlich, sich den Pflanzen zu widmen, weil wenn man da mal anfängt, dann kann man nicht mehr aufhören, die machen süchtig. Genau. Und habe dann auch selber Kurse gegeben. Ich habe eine kleine Werkstatt neben meinem Haus. Wir wohnen in so einem alten Haus, über 100 Jahre alt, und habe ich selber eben Workshops gegeben, habe 2 Heilpflanzengärten mir angelegt und bin da wirklich sehr drin aufgegangen, bis dann eben mein damals 17-jähriger Sohn tödlich verunglückt ist. Da war dann erstmal, ja, hat sich mein Leben einfach gedreht.
Und du bist dann mittlerweile ja auch Trauerbegleiterin, dadurch, dass das passiert ist, geworden, und Autorin bist ja auch noch. Wie ist es eben dazu gekommen? Was ist da passiert? Kannst du uns da ein bisschen mitnehmen? Das war ja in der Silvesternacht 2011, 2012, 17 Jahre alt war er. Ja, erzähl mal ein bisschen drum.
Also es war ein Silvester auch noch, also wirklich ganz blödes Datum. Ich hatte immer Angst vor Silvester, seit ich Kinder habe. Dann auch irgendwie Befürchtungen, als er dann alleine losziehen wollte. Aber das ist dann halt irgendwann mal so, wenn die Kinder größer werden. Und er hat noch am Anfang bei uns gefeiert in meiner kleinen Werkstatt und ist auch immer wieder zu mir gekommen, was ich schon sonderbar fand, weil er hatte ja Freunde auch da. Und dann hat er gesagt, hey Mama, wir feiern jetzt noch. Er wollte am nächsten Tag zum Snowboard-Freizeit fahren. Das war so sein ganzes Glück zu snowboarden. Das hat er geliebt. Und er hat gesagt, jetzt wollen wir noch ein bisschen feiern an Silvester. Und dann zum Telefonieren auf eine andere Straßenseite gegangen. Er hat nicht damit gerechnet, dass ein Auto kommt, weil eben kurz nach 12 fährt, es gibt keinen Verkehr, die Straßenbahnen sind eingestellt, es fahren eigentlich auch keine Autos. Und nachdem er eben das Telefonat mit einer guten Freundin beendet hatte, wollte er wieder zurück zu seinen Freunden. Und dabei ist ein Auto gekommen und hat ihn überfahren. Und ja, es hat er nicht überlebt.
Und wenn wir uns jetzt so die erste Zeit danach anschauen, wie war das für euch als Eltern jetzt? Und natürlich war da noch der Bruder da. Wie seid ihr da in den ersten Wochen irgendwie damit umgegangen?
Also wir hatten zum Glück Freunde, die uns auch begleitet und unterstützt haben. Wir hatten die Familie meines Mannes. Ich selber habe keine Familie mehr. Die sind alle schon gestorben. Und auch die Familie von meinem Mann, die haben uns sehr geholfen, sehr unterstützt. Also die Mutter hat immer gekocht. Wir durften alle mitbringen, die gerade bei uns waren. Ich glaube, ohne das wäre ich verhungert. Das hat natürlich sehr viel geholfen, dass wir sehr viel Begleitung hatten. Es gab Freunde, die haben einen Essensbringdienst eingerichtet. Das heißt, sie haben uns einfach Essen auch vor die Tür gestellt mit Vortisch, Hauptspeise und Nachspeise und aber auch nicht mitessen wollen, weil das hätte uns auch überfordert. Wir mussten auch viel für uns sein. Also da war gar keine Erwartung da. Das war unglaublich schön. Und ja, wie sind wir dann weitergegangen? Also zuerst, man kann es ja erstmal gar nicht verstehen. Für mich ist das jetzt schon sehr lang her, deswegen muss ich jetzt auch erstmal wieder überlegen, weil man geht nicht immer wieder in diese Zeit zurück.
Voll.
Ja, wir haben dann, ich habe dann, ich hatte kurz danach Geburtstag und da waren noch mal viele Menschen da und danach hat es mir den Boden unter den Füßen weggezogen. Ich konnte nicht mehr laufen. Also ich habe so Rückenschmerzen bekommen, dass ich nur noch liegen konnte. Also nur im Liegen noch schmerzfrei war. Ich habe dann irgendwann mal so ein Epoxidkorsett bekommen, mit dem konnte ich so ein paar Schritte gehen, weil ich ja auch einen Hund hatte, mit dem raus musste. Und für mich war es im Grunde auch, also könnte man von außen sagen, es ist ja ganz schlimm. Zuerst verliere ich meinen Sohn und dann kann ich auch gar nicht mehr mich bewegen. Ja, für mich war es eigentlich so im Nachhinein, wenn ich es so im Nachhinein sage, auch ein Segen, weil ich konnte die Dinge tun, die mir wichtig waren. Also ja, ich habe viele Bücher gelesen. Ich wollte wissen, was ist denn jetzt mit ihm? Wo kann er denn jetzt sein? Gibt es da eine Vorstellung? Gibt es eine andere Welt? Gibt es eine geistige Welt? Lebt die Seele noch weiter? Natürlich war ich schon auch so ein bisschen in diese Richtung ausgerichtet, aber wenn das eigene Kind stirbt, will man es halt so ganz genau wissen. Und da habe ich viele Bücher gelesen, auch über Nahtoderfahrungen. Und ich habe selber auch eine Erfahrung gespürt, als mein Sohn gestorben ist. Ich hatte, das wusste ich aber erst im Nachhinein, ist mir das auch gesagt worden, sowas wie eine Nachtoderfahrung, weil ich habe plötzlich so viel Liebe gespürt. Und am Anfang dachte ich, das geht jedem so, der ein Kind verliert oder überhaupt jemand Wichtiges verliert, ja, der einem sehr eng ist. Aber das ist nicht immer so. Das war ein Segen für mich. Das hat mir sehr geholfen, die Zeit zu überleben. Ich weiß gar nicht, ob ich sonst so überlebt hätte. Wahrscheinlich schon, weil man stirbt ja nicht einfach, wenn jemand stirbt. Ja, man stirbt ja nicht selber mit.
Aber es fühlt sich so an,
Es
an
fühlt
ganz
sich
vielen
so an.
Tagen, gell?
Ja,
Voll,
ein Stück weit, also ein Stück von einem selber stirbt ja auch.
voll.
Aber ich hatte ja auch noch eben einen jüngeren Sohn und ich hatte einen Auftrag, der war noch nicht erfüllt. Also am Anfang war es schon sehr stark auch die Motivation, dass ich noch einen anderen Sohn habe, der mich jetzt extrem braucht, dass ich auch versuche, wirklich mit meiner ganzen Kraft weiterzuleben.
Es war auch bei mir, ich glaube, einer von den ausschlaggebenden Faktoren, dass meine anderen Schwestern nur da waren. Die waren so echt der Antrieb, immer wieder aufzustehen und weiterzumachen und nicht aufzugeben, gell? Und ich glaube, auch bei mir, weil sie jünger waren, habe ich mich immer so gefühlt, als wäre ich muss jetzt irgendwie Vorbild sein für sie und kann mich nicht hängen lassen, weil wenn ich mich hängen lasse, dann lassen sie sich noch mehr hängen und dann, ja, weiß ich nicht, was dann passiert. Und dann
Du
ist ja auch
bist die
die Angst
Älteste.
da. Ich bin die Älteste, genau. Und da ist ja immer die Angst da, dass das andere Kind oder eben bei mir die anderen Schwestern vielleicht auch noch sterben oder irgendwas passiert oder so. Gerade bei meiner jüngsten Schwester war Suizid immer wieder Thema, so, gell? Und das treibt uns dann an, oder? Weiterzumachen, so. Ja. Und das mit dem Körper finde ich gerade mega interessant, eben, weil du sagst, mittlerweile kann ich es so betrachten, mal zum Glück hat mein Körper da mir gesagt, hey, bleib liegen und kümmere dich um die. Weil eben, wenn er das so nicht macht, dann funktioniert man so extrem weiter und irgendwann bricht er dann komplett zusammen, gell? Und so hast du wirklich die Zeit nehmen können.
Ich war natürlich auch in einer privilegierten Situation. Ich konnte mir so viel Zeit nehmen, wie ich wollte, weil mein Mann eben weiterarbeiten konnte. Das ist mir auch immer bewusst, ja. Und jetzt, wo ich so viele Menschen auch schon begleitet habe in ihrer Trauer, weiß ich auch, wie viel mehr, also meine ich, das ist nur meine Betrachtungsweise, aber ich glaube, wie viel schwieriger das auch ist, wenn das einzige Kind stirbt, ja.
Ja.
Schon nochmal auch ein sehr schwerer Weg. Wenn man da erstmal, natürlich soll man ja auch später, und das habe ich auch dann auch so gespürt, mit der Zeit, dass man sich auch selber, also für sich selber wieder weiterlebt. Nicht
Ja,
nur
voll.
für andere, sondern auch
Voll.
wirklich, weil man selber gern leben möchte. Aber das ist natürlich nicht sofort da. Das
Nein,
braucht
überhaupt nicht,
ein
ja.
bisschen Zeit.
Voll.
Ja.
Total. Und wie war das dann für deinen Mann, eben wenn er da weitergearbeitet hat oder weiterarbeiten hat müssen? Wie ist er dann damit umgegangen?
Also er ist zum Beispiel auch so ein körperorientierter Mensch wie du. Der macht viel Sport. Also der ist dann eben, hat Skitouren gemacht im Schwarzwald. Wir haben ja den Schwarzwald hier vor uns. Und er ist Mountainbike fahren gegangen und er hat es körperlich eben auch so ausgelebt und gleichzeitig dadurch, dass ich eben mir viele Gedanken gemacht habe und natürlich auch mit ihm gesprochen habe, haben wir auch das Gespräch gehabt über diese anderen Überlegungen, die geistige Welt und so. Da hat er sich sehr drauf eingelassen, weil er ja auch denselben Schmerz hatte und zum Glück ja auch so einen Traum hatte, wo er mal aufgewacht ist, gesagt hat, das war ganz, also das habe ich auch in meinem Buch festgehalten, das war wie real, das war gar kein richtiger Traum. Das, glaube ich, war ein Glück, dass er das auch so erlebt hat, dass er sich da auch eingelassen hat auf diese andere Ebene.
Ja,
So.
und dass er da auch so offen war, oder? Weil eben, wenn sich der Urner komplett verschließt, ist es, glaube ich, schwierig in der Kommunikation oder überhaupt
Ja.
weiter in eine Richtung zu gehen, so.
Ja. Deswegen mache ich zum Beispiel, also ich habe ja immer so bestimmte Tools, die ich Eltern anbiete in der Begleitung und deswegen biete ich zum Beispiel auch Paargespräche an, also mit der gewaltfreien Kommunikation. Also bei Gewalt denkt man immer gleich an körperliche Gewalt, aber es gibt ja auch Worte, die sehr
Ja.
gewaltsam sein können. Und da habe ich mich auch mit beschäftigt und gebe so ein paar Impulse den Eltern, wie man auch miteinander, ich sage immer, jedes Paar hat immer so ein Thema, wo man sich so ein bisschen aufhängt und man soll mal versuchen, dieses Thema eben anders anzugehen, weil es ist so wichtig, also jetzt bei uns, in unserem Fall, wenn das Kind stirbt, dass die Eltern eben auch wirklich alles tun, um eben weitergehen zu können. Wenn es natürlich, manchmal geht es auch nicht, meistens ist es dann davor auch schon
Ja,
vielleicht so gar nicht so optimal gewesen, weiß ich aber nicht, kann ich nicht sagen, aber viele, viele Ehen gehen auseinander, wenn ein Kind stirbt. Und wir haben uns da auch Hilfe geholt. Wir waren da auch bei einem eher spirituellen Begleiter dann, der uns sehr, sehr gut getan hat. Und also wir haben uns auch Hilfe geholt.
Wie war das in Bezug auf euren Sohn dann? Jetzt rückblickend betrachtet, findest du, dass du dann trotzdem deine Mama-Rolle so weiterführen oder ausführen hast können? Oder sagst du, du bist da vollkommen rausgefallen und dein Sohn ist irgendwie untergangen in dem Ganzen? Wie würdest du das Heinz sehen?
Also das glaube ich nicht. Wir haben immer geschaut, auch, also gerade in der ersten Zeit, dass es auch ihm gut geht. Wir haben immer auf seine Wünsche auch geachtet, was er möchte. Also es war auch so, unser Sohn war noch mal zwei, also eine Nacht im Krankenhaus. Er ist noch mal operiert worden, obwohl es eigentlich, also für mich, ich wusste schon, er wird es nicht überleben. Aber also einfach vom Gefühl her auch. Und die haben ihn noch mal, glaube ich, 13 Stunden operiert. Und wir waren auch im Krankenhaus und unser jüngerer Sohn, der damals 13 war, konnte nicht ins Krankenhaus. Er hat gesagt, er möchte ihn so in Erinnerung behalten, wie er ihn gesehen hat das letzte Mal. Und dann war ich zuerst hin und her gerissen, was ich jetzt mache in der letzten Nacht. Und dann hat so wie so eine innere Stimme in mir gesagt, also wie wenn Nico mit mir gesprochen hätte, hat er gesagt, du hast mich jetzt bis hierher begleitet und es gibt jetzt andere Kräfte, die da sind. Geh du nach Hause und schau, dass es meinem Bruder gut geht. Und wir sind dann beide heimgegangen in der letzten Nacht. Also er war nicht alleine, die Tante war da. Aber wir sind nach Hause gegangen und waren dann wirklich zu dritt, haben wir diese Nacht verbracht, um unseren Sohn nicht alleine zu lassen. Und weil er gesagt hat, weißt du, mir geht's gut. Also so das Gefühl hatte ich und da hatte ich nur wirklich überhaupt nicht drüber nachgedacht über solche Dinge. Aber es war dieser Impuls, den er mir gegeben hat. Mir geht's gut und ihr müsst jetzt weiterleben und alles, was ihr Also was wehtut oder wo ihr, ja, wo vielleicht, wo man hängen bleiben kann dran, das müsst ihr dann wieder ausmerzen. Das ist viel schwieriger im Leben, dann da weiterzugehen. Und deswegen sind wir dann heimgegangen. Also wenn man mir das vorher gesagt hätte, hätte ich gedacht, das mache ich niemals im Leben. Aber das habe ich getan. Und nachdem Nico gestorben ist, kamen seine Freunde zu uns. Und die haben irgendwie auch einen Ort gesucht. Sie haben gemerkt, wir sind offen. Wir kannten die auch gut, weil sie ja immer bei uns waren in unserem Haus. Und dann sind immer mehr gekommen. Und das Einzige, was ich gemacht habe, war, ich habe mein Korsett angeschnallt und habe gekocht. Und die, ja, diese Jugendlichen, damals jugendlich, eben 17, 18, die sind gekommen, haben zu Mittag gegessen, um dann aber eigentlich, ich glaube, es ging nicht ums Essen, weil ich kann gar nicht besonders gut kochen. Aber es ging um die Gespräche, die haben dann eben wirklich über Sterben, über, die haben sich genau dieselben Gedanken gemacht. Und da war eben unser jüngerer Sohn immer dabei. Und das Gute war, wenn es ihm zu viel wurde, weil er war ja 3 Jahre jünger, dann ist er in sein Zimmer oder ist er weggegangen. Und da habe ich ihn auch immer gelassen, aber dadurch hat er auch viel mitbekommen. Ja.
Ja, das ist schon also wahnsinnig stark, dass ihr da so und dass du vor allem auch so intuitiv handeln hast können. Also wirklich auf dein Bauchgefühl vertrauen und das dann zulassen und demnach handeln. Das machen ja die wenigsten Menschen, glaube
Aber
ich,
du,
so.
Kathi, das ist bei mir immer schwierig. Also jetzt auch wieder, dass ich manchmal habe ich ein Bauchgefühl, höre nicht drauf und merke dann später, ach, hätte ich doch besser auf mein Bauchgefühl gehört. Aber da in der Situation, das war so eindeutig. Vielleicht ja auch, weil mein Ego komplett weggefallen ist. Ich
Ja.
wollte ja nichts mehr. Nichts war mehr wichtig
Ja,
eigentlich.
voll.
Da kann man, glaube ich, viel einfacher auf sein Bauchgefühl hören, als wenn man was will, wenn man was im Kopf hat, wenn man sagt, oh, ich möchte aber jetzt noch schnell, nee, das schiebe ich jetzt mal beiseite. Dann ist das, glaube ich, viel schwerer. Und man bekommt so viel zurück, weil diese Freunde von Nico kommen heute noch, jetzt nach, ja, er wird jetzt, Nikolai wird jetzt 30, an Weihnachten. Das heißt, nach so vielen Jahren kommen die wieder zu, an seinem Geburtstag kommen die immer zu uns. Also da sind sie natürlich auch alle da. Die haben ja dann überall studiert oder woanders gearbeitet und aber an Weihnachten kommen sie halt doch immer noch wieder heim zur Familie und kommen dann am 23. immer zu uns. Das ist wirklich sehr schön.
Mega schön, ja, voll. Und was würdest du sagen, war dann so, nehmen wir mal jetzt mal so dieses erste Trauerjahr, was war so die größte Herausforderung darin?
Die größte Herausforderung, ich glaube, ich bin einfach nur Schritt für Schritt vorwärts gegangen. Ich habe gar kein, also ich habe halt geschaut, dass es meinem Sohn, soweit es geht, gut geht, meinem Mann in, dass ich mit meinem Mann in Verbindung bleibe. Und habe einfach das, was auf mich zugekommen ist, bin ich angegangen, aber ich habe nicht weit in die Zukunft gedacht. Ich habe immer nur an den nächsten Schritt gedacht. Da, also deswegen Herausforderung, es war, also was ich natürlich mir gewünscht habe, ist, dass meine Schmerzen weggehen. Und ich hatte eine Heilerin, eine wunderbare Frau in der Schweiz. Und da bin ich immer hingefahren, auch mit diesem Korsett. Das war also ganz schwierig, da noch Auto zu fahren. Ich hatte mega Schmerzen. Zu ihr bin ich viele Jahre gegangen. Und dann habe ich eine Heilerausbildung angefangen. Ja, nach, also relativ schnell. Und ich habe dann während der Heilerausbildung, da war noch eine Frau, eine ältere Frau, die hat gesagt, weißt du was, Flor, nach ein paar Mal wirst du dein Korsett abschnallen und in den Keller stellen. Und da habe ich nur so gedacht, naja, wenn die wüsste. Und dann war das so nach 9 Monaten, also so lange, wie man ein Kind unterm Herzen auch austrägt, sind die Schmerzen plötzlich weniger geworden. Ich konnte gar keinen Sport machen. Ich war angemeldet in so einem Fitnessstudio, bin dann noch rausgekrochen, weil das ging gar nicht. Das ging nicht. Also das war einfach viel zu stark in dem Moment.
Ja.
Und dann haben die plötzlich, sind von alleine gut geworden oder halt vielleicht auch durch diese
Ja.
Energiearbeit, die ich da.
Ja, voll, natürlich, wenn du dich so intensiv um dich selber auch kümmert hast in der Zeit, gell, dann normalerweise irgendwas passiert dann schon gell, im Körper und verbessert sich auch wieder. Und wenn du dann noch das ganze Wissen, was du gelernt hast und eben, wie du sagst, bei so vielen Menschen warst, die da gut da haben, dann wäre es echt schlimm, wenn gar nichts besser wird.
Ja.
So, ohne dann diese Schmerzen, gell?
Also das, was mir jetzt so noch einfällt, wenn du fragst, was meine größte Herausforderung war, ich habe in meinem einen Trauerbuch Wüstenregen, da habe ich die Trauer, die Wüste als Metapher für die Trauer verwendet. Also, dass man, wenn man jetzt in Trauer geht, dass man durch die Wüste seines Lebens gehen muss. Und dass die Wüste zwar wunderschön sein kann, das sagen ja auch manche Menschen, aber sie kann auch sehr lebensfeindlich sein. Wir waren jetzt auch noch mal in der Wüste in Afrika, in Marokko, und da hat es geregnet. Und da haben wir auch gesehen, wie lebensfeindlich das wirklich sein kann. Also auch der Regen, nicht nur die Hitze, sondern wirklich auch das andere Extrem. Und da durchzugehen natürlich, und da war ich ja im ersten Jahr, so wie alle Trauernden, das ist schon die größte Herausforderung, mit all den Veränderungen umgehen zu können. Also das, was das Leben plötzlich anders macht, ja, das hin zu dem, ich habe auf einmal, es wird dir vielleicht auch so gegangen sein, erstmal gar nichts mehr gehabt, was mir wichtig war, also meine Familie, aber nichts mehr, was ich so persönlich machen wollte. Ich musste einfach schauen, wie gehe ich jetzt mit dieser veränderten Situation um?
Immer
Und
bei
das ist
allen Dingen dacht, die mich vorher so interessiert haben, für was brauche ich das jetzt noch? Es macht eh keinen Sinn mehr. Warum soll ich das noch machen? Warum soll ich mich noch interessieren eben für die Städte oder war ja Historikerin. Alles, was Museen angegangen ist, das hat ein Honig geliebt. Bin da drin gestanden und mir gedacht, na, für was denn noch? Bringt doch nichts mehr so, gell? Eben dieses, ja.
Umso mehr habe ich mich gefreut, als ich nach einem halben Jahr, das sind wir vom Onkel von meinem Mann eingeladen worden nach Mallorca. Und da mein Mann da eh eine Radtour gemacht hat, bin ich dann mit meinem Sohn dahin gefahren. Und wo wir dann gelaufen sind, ist mir das erste Mal wieder die Zystrose aufgefallen. Und dann, das hat mich so, ich weiß noch genau, wo sie stand und welcher Ort das war, wo ich unglaublich froh war. Ich gedacht, jetzt kommen sie wieder, die Heilpflanzen, die kommen wieder in mein Leben. Aber die waren natürlich auch.
Moment. Diese Momente sind so unfassbar, oder? Das sind wirklich wie so Funken, die irgendwie wieder ins Leben zurückkatapultieren. Am Anfang so winzig, aber das zum Sehen, und das kenne ich auch. Also, ich habe, wo ich trainieren angefangen habe, draußen dann, also erst habe ich ja drinnen trainiert, dann habe ich es draußen gemacht und plötzlich habe ich wirklich, also das kann man sich nicht vorstellen, aber ich bin da gestanden und habe einen Baum betrachtet. Und die Blätter gesehen und das Rascheln im Wind, ich kann mich auch noch ganz genau erinnern. Ich kenne mich nicht so gut aus mit Pflanzen, ich kann auch nicht sagen, was für ein Baum es war. Aber es war einfach ein Baum, den ich gesehen habe. Und ich habe monatelang keinen scheiß Baum mehr gesehen. Es war, als würde kein Baum mehr stehen, so ungefähr. Und plötzlich ist der vor mir gestanden und ich war so berührt und fasziniert von dieser Stärke und von der Bewegung in der Natur und so. Die Vögel haben ja von mir wieder gehört. Also, und das war auch so ein Moment, wo man dachte, wow, da ist nur Leben irgendwo in mir auch. Ja.
Also ich würde sowieso auch dafür, wenn das so ein bisschen noch mehr Verständnis für Trauernde da wäre, sagen, jeder Trauernde müsste so ein Jahr auch aussetzen dürfen,
Ja.
einfach für die Trauerarbeit. Deswegen heißt es ja auch Trauerarbeit, weil es ist genauso Arbeit. Und wenn man nebenher noch arbeiten muss, um Geld zu verdienen, dann ist man eigentlich, hat man zwei Berufe. Ja, also
Voll,
quasi,
absolut.
ja. Also es ist ja schon alleine nur, das wird dir wahrscheinlich auch so gegangen sein, aber an jedem Morgen nach dem Aufwachen, der erste Gedanke war, mein Kind ist tot.
Ja, immer, immer dieser
Wieder. Und
erste.
ich habe mir gedacht, das hat das natürlich auch, also das kommt auch immer so wieder ins Gedächtnis, einfach damit man es begreifen kann, weil ich konnte es nicht begreifen. Das
Na.
ist so unbegreiflich erstmal. Und das ist halt nichts, was man halt von heute auf morgen dann begreifen kann, sondern das braucht immer wieder diese Erinnerung. Ja, stimmt, da ist was. Und ja, weil wenn man eben schlafen, Gott sei Dank konnten wir gut schlafen, da kann man dann auch so ein bisschen das vergessen. Und am nächsten Morgen wacht man dann auf und wird wieder gleich dran erinnert, halt, Moment.
Voll,
Das
voll,
ist ein
voll.
anderer Weg.
Total, also das kann ich auch, ja, mit diesem ersten Gedanken, schrecklich. Und ja. Oh. Du hast schon erwähnt, etwas Spezielles, was sie eben ja ausmacht, so ist die Arbeit mit Heilpflanzen. Und das hast du ja eben schon vorher auch intensiv gemacht. Und dann natürlich ist es eben im Gang bis zu dem Zeitpunkt, wo dann langsam auch wieder die Pflanzen für die entdecken hast können. Inwiefern hat die eben dieses Wissen dann auch von der Pflanzenkunde so durch die Trauerflacht oder dann getragen weiter oder irgendwie geholfen? Wie war das dann, wo du eben das dann wieder sehen hast können?
Also ich habe halt gespürt, ich habe vorher auch schon zwei Heilpflanzen-Märchenbücher geschrieben. Also ich habe diesen Pflanzen auch schon immer so eine Eigenschaft oder ein Wesen zugeschrieben, zugeordnet. Und deswegen würde ich mal sagen, es sind auch wie so Freundinnen für mich, so grüne Freundinnen. Und ich habe so gemerkt, das tut mir erst, habe ich gespürt, es tut mir sehr gut, in der Natur zu sein. Es tut mir sehr gut, mich wieder mit den Heilpflanzen zu beschäftigen. Aber ich konnte jetzt auch nicht, jetzt noch nicht, das war viel zu früh, jetzt nochmal eigene Kurse geben für Heilpflanzen anderen Menschen. Da war ich noch sehr viel zu tief in der Trauer gesteckt. Ich habe ja dann erstmal angefangen, eine autobiografische Erzählung zu schreiben, weiter als das Ende. Und habe auch noch gar nicht gedacht, dass das mal als Buch veröffentlicht wird. Ich habe es eigentlich erst nur für mich
So
und meine
wie ihr.
Familie geschrieben, ja. Wir haben immer, wenn ich wieder ein Kapitel geschrieben habe, habe ich es vorgelesen und saßen wir da und haben geheult erstmal. Und das war auch Trauerarbeit. Und erst später hat sich das dann halt einfach gezeigt. Das könnte vielleicht auch für andere, es könnte anderen auch helfen oder sie unterstützen oder einfach, weil sie sich auch wiederfinden. Mir schreiben auch viele, ja, ich finde mich so sehr in deiner Geschichte wieder. Und es hilft ja auch, ja, dass man merkt, so, man ist nicht alleine da und man denkt auch nicht alleine so, sondern da gibt es noch jemand, der ähnliche Gedanken hat. Und darüber ist ja auch erstmal entstanden, dass ich Kurse gegeben habe, zum einen am Anfang mit einer anderen Frau, die auch ihren Sohn an Silvester verloren hat und wo wir eigentlich zu so Gesprächsgruppen gehen wollten. Aber dann waren wir in einer Gesprächsgruppe und da gab es halt unterschiedliche Fälle. Also die einen haben eben der eine hat seine Frau verloren oder eine Frühgeburt oder die Schwester und so. Und wir haben halt gemerkt, also das will ich gar nicht werten. Ich finde, jede Trauer ist so schlimm, wie sie ist, weil es ist deine Trauer. Aber man hat andere Konsequenzen. Also man lebt anders damit im Leben.
Ja, und
Und
andere Fragen und
andere
andere im Alltag
Fragen.
Dinge, die anders schon herausfordernd sind, gell, wenn es
Genau.
je nachdem, ob es Partner oder Kind
Ja.
etc. ist.
Ja, also ich hatte ja noch meinen Partner, das heißt, wir konnten gemeinsam halt auch da durchgehen. Und auch das Alter spielt eine Rolle. Also bei mir sind jetzt ja hauptsächlich Eltern jugendlicher Kinder, weil da hat man ja auch die Familienplanung eigentlich schon abgeschlossen. Ja, meistens ist man in dem Alter, wo man eh keine Kinder mehr bekommen kann. Man hat schon Beruf, man hat ja eigentlich schon all das, wo man ja, wenn man jung ist, erstmal denkt, boah, jetzt fängt das Leben erst so an.
Da stehe ich gerade.
Ja,
Ja, voll.
genau. Und ja, deswegen haben wir gedacht, das irgendwie passt es nicht so jetzt so allgemein. Ja, und dann haben wir gedacht, ja gut, wenn es das halt in Freiburg noch nicht gibt, dann machen wir es halt. Das war dann so nach 2015, genau, haben wir angefangen.
Das waren die
Oh,
Jugendlichter, habt
das
ihr
waren die
gesagt.
Jugendlichter, ja genau, eine ehrenamtliche Gesprächsgruppe, die haben wir erst, wollten wir die 6 Monate begleiten. Nach 6 Monaten hat die erste Gruppe gesagt, es geht gar nicht. Also ihr müsst einfach weitermachen. Dann haben wir uns entschieden, eben ein Jahr sie zu begleiten. Und wir haben das nicht in der Masse gemacht, aber man kann auch nicht die ganze Welt retten. Es war einfach gut, immer wieder Kurse zu haben. Dann haben wir immer wieder, und ich habe jetzt wirklich viele Kurse haben wir gemacht. Und darüber ist es auch wieder mit den Heilpflanzen viel mehr gekommen. Das war deine ursprüngliche Frage. Dann habe ich nämlich auch diese ganzen Anwendungen, die Tinkturen, das Trostbalsam und so, das habe ich dann alles einfließen lassen, auch in meine Trauerbegleitung, habe gemerkt, es tut nicht nur mir, sondern es tut auch anderen so gut. Und habe es auch für mich dann wieder herstellen können. Also zum Beispiel Pflanzen gesammelt, Das Gute ist ja, dass ich sie auch kenne und dass ich auch ihre Wirkungen weiß. Ja, man sollte natürlich auch nur spezielle Pflanzen verwenden. Und da haben wir dann eben zusammen zum Beispiel einen Trostbalsam hergestellt, dass man sich auf die Brust einreiben kann, wenn es einem vielleicht gerade mal nicht so gut geht oder man muss mal in die Welt rausgehen, man hat irgendwas vor oder man muss einkaufen und eigentlich will man gar niemanden sehen, so zum Beispiel. Oder ein Duftspray, das ist auch so, das liebe ich auch. Wir stellen jetzt immer so Lavendel-Duftspray
Ja,
her.
oh, absolut meins. Bei mir schon alles Lavendel.
Schön. Und
Und wenn es eine Pflanze gäbe, so in der, also in Bezug auf Trauer jetzt, wo du sagen müsstest, das ist die Pflanze, die du unbedingt immer irgendwie in der Nähe haben solltest oder in Verwendung haben solltest, welche wäre das und warum?
also ich verwende sehr oft die Engelwurz, also mache einen Engelwurz-Trostbalsam, da mache ich die Engelwurz raus, weil die Engelwurz hat, ist eine große Lichtpflanze, also die steht dann so aufrecht da und bündelt das ganze Licht von oben, lässt durch ihren Stängel fließen und man verwendet die Wurzel, aber eigentlich die einjährige Wurzel, weil da hat sie einfach noch sehr viel Energie in der Wurzel und die ist einfach auch vom Immunsystem her schon stärkend, also wenn man eine Erkältungskrankheiten hat, sich nicht wohlfühlt, aber eben auch seelisch. Und das ist ja das Schöne bei den Pflanzen, dass sie halt sowohl körperlich als auch seelisch so unterstützen können. Und wichtig ist mir eben schon auch, dass man sich dann auch auskennt, weil Heilpflanzen haben eine Wirkung, auch, also auch gerade körperlich, und deswegen auch Nebenwirkungen und Kontraindikationen. Aber wen ich auch immer noch so gerne hernehme, einfach so zum, als Vorbild, also das große Vorbild ist für mich der Löwenzahn. Weil der Löwenzahn, das ist ein Kosmopolit, der wächst ja in jedem Garten und ist der festen Überzeugung, überall willkommen zu sein, was ja eigentlich nicht der Fall ist. Und den Löwenzahn sticht man, also die Wurzel sticht man im Frühjahr aus, weil da hat er sehr viele Bitterstoffe. Das ist sehr gut fürs Immunsystem, dass man eben stärker wird. Gerade im Frühjahr hat man ja viele Erkältungskrankheiten. Und ich habe mir den Löwenzahn eben auch angeschaut und der hat so eine dicke Pfahlwurzel. Und mir ist es immer wichtig, auch fest mit dem Boden verbunden zu sein, also auch was Erdiges zu haben. Ich bin ja auch ein Steinbock, bin eh ein erdverbunden. Und der hat eine dicke Pfahlwurzel, das heißt, man kann ihn nicht einfach so auspflücken wie manche andere Pflanzen. Man braucht schon einen Wurzelstecher dafür. Und deswegen kann es sich auch leisten, in andere Sphären zu gehen, also auch in diese spirituelle Welt. Und dann hat er ja nach der Blüte so kleine Faserstrahlen, die vom Winde, wenn er vom Winde verweht wird, sich überall verteilen. Und der Löwenzahn fragt nie nach. Er sagt so, ja, manche dürfen auf der Wiese wieder wachsen, aber er wächst auch in einer Ritze oder in einer Ritze im Asphalt oder in der Mauer, so in einer Mauerspalte. Und er versucht, an jedem Standort immer das Beste daraus zu machen und am prächtigsten zu blühen. Und deswegen ist er für mich so ein großes Vorbild, dass ich sage, ja, egal was ist, jeder hat seine Aufgaben. Ja, manche verlieren Menschen, manche ihr Zuhause, manche erfahren Gewalt. Es gibt so viele Herausforderungen, manche müssen im Krieg leben. Und trotzdem, ich glaube, dass es wichtig ist, in jeder Situation, manchmal kann man es natürlich nicht, aber mir ist es, ich glaube, es ist wichtig, in jeder Situation zu versuchen, das Beste daraus zu machen, einfach das, was geht.
Ja, weil sonst zerbricht man komplett dran.
Ja, genau. Oder ob man verbittert und das
Ja,
ist
voll.
eigentlich das, was man nicht will.
Absolut nicht. Und genau deswegen machst du ja auch jedes Jahr mittlerweile, schon mehrere Jahre, einen Workshop in unserem Online-Kurs Winterkraft. Und auch dieses Jahr bist du wieder mit dabei. Das freut mich natürlich. Und was können die Leute dieses Jahr erwarten? Wieder ganz viel Praktisches.
Ja, also ich würde einfach, es ist natürlich, das sind nicht so viele Frischpflanzen da, weil es ja Winterkraft heißt, auch im Winter eben stattfindet, aber man trocknet und holt die Pflanzen ja auch rein eben für den Winter, dass man es ja auch im Winter parat hat. Und ich werde auch da wieder einige Herstellungen, Zubereitungen machen. Ich werde auch vorher dir nochmal einen Link geben, was die Menschen, wenn sie es auch selber gleich machen möchten, was sie dabei haben können. Ich habe auch so Imaginationen dabei, also das heißt, wenn man zum
Tolle Schön,
Beispiel ja,
ja.
so einen Tee trinkt, dass man sich die Pflanze einverleibt, oder Ja, dass ich einfach einfache Rezepturen, so wie in meinem Buch auch beschrieben, herstelle, ihnen zeigen, wie es geht, dass es auch nicht schwierig ist, und es war mir so wichtig, weil wenn man in Trauer ist, egal in welcher Trauer, manchmal denkt man so, es wäre wahrscheinlich mit dem Sport genauso, am Anfang denkt man, oh, jetzt auch noch bewegen, und dann merkt man eben doch, dass es gut tut, und so ist
Ja.
es mit den Heilpflanzen auch, ja, dass man denkt, oh, jetzt soll ich da auch noch so Balsam herstellen, und dann merkt man aber, oder so Duftspray, wie easy das ist und dass das echt ganz leicht geht, und das ist ja, hat ja viel mit Selbstfürsorge zu tun, und das
Voll.
ist so
Und oh,
wichtig.
dieses Gemeinsame, oder? Wir sitzen da ja alle dann gemeinsam vorm Computer und jeder macht für sich und so. Und das stärkt ja auch nochmal mehr. Und dann, ja, spürt man gar nicht so, dass die Zeit da vergeht und was auch immer. Man ist so im Moment, oder? Mit den Menschen zusammen und das tut dann einfach gut. Das ist dann gar nicht mehr anstrengend, sondern es tut einfach nur gut.
Das ist gar nicht, also eben, es gibt schon auch kompliziertere Sachen mit Heilpflanzen, aber das wäre dann wirklich zu kompliziert. Ich versuche auch Heilpflanzen zu nehmen, die die meisten auch relativ gut kennen. Gibt schon auch einige andere, man muss dann natürlich schauen, kann man auch in der Apotheke dann bestellen, wenn man sich ganz unsicher ist oder mal halt eine Führung mitmachen. Und ja, das stimmt, ich gebe ja auch Workshops, also wenn ich angefragt werde mit meinem Buch zusammen, mit Heilpflanzen durch die Trauer, und da sitzen wir dann halt auch, so meistens Frauen natürlich, zusammen, und wir werkeln und stellen her, und die sind einfach so dabei und so beschäftigt und genießen das auch selber, jetzt so einen Kräuterbuschen zu binden zum Beispiel oder eben eine Tinktur zu machen. Und das ist schon echt schön, ja, diese Gemeinschaft.
Ja, also ich kann nur sagen, jedes Jahr wieder, das Feedback war einfach grandios. Du hast immer am Ende vom Workshop direkt lesen können, die Leute waren begeistert und wir haben nur danach immer wieder Mails dazu gekriegt und viele haben dann gleich gesagt, ah, ich habe mir gleich das Buch geholt und dann habe ich wieder was ausprobieren können und so. Also das ist schon besonders wertvoll und deswegen sind wir auch immer wieder glücklich und dankbar, dass du mit dabei bist, weil
Wie
es einfach eben
schön.
richtig schön ist und viel weiterhilft an der Stelle.
Und ich freue mich so, dass ich diese Heilpflanzen auch einfach mehr, ja, ins Bewusstsein bringen kann
Ja,
wieder, weil
voll.
früher hat man sich ja viel mehr damit beschäftigt, und das ist ja irgendwie auch verloren gegangen.
Total, total. Finde ich auch, ja. Also
Zum Beispiel
eben.
in anderen Ländern, da ist das viel
Ja,
selbstverständlicher.
voll,
Ich
voll.
hatte neulich ein Interview mit einer jungen Frau aus Bogota, die ist Hebamme, die hat gesagt, ja, bei uns ist das selbstverständlich, aber ich habe hier in Deutschland jemanden gesucht. Das gibt es ja bei euch gar nicht.
Ja.
Ja.
Wie ist das jetzt mit der Bewegung? Weil ich glaube, ich habe in deinem Buch ja auch gelesen, du warst schon sehr sportlich, du warst viel unterwegs, Berg, Wandern und sowas, oder? Mit euren Jungs und so. Und dann ist ja nichts mehr gegangen durch die Schmerzen und so. Aber ich weiß, dass du ja auch viel Yoga danach gemacht hast, oder? Wie war das so für dich? Wie hast du dann wieder zurückgefunden zu ein bisschen mehr Bewegung und wie tut da die Bewegung auch gut, bis heute vielleicht?
Also früher musste ich mich viel bewegen, weil ich hatte einen Vater, der war Leistungssportler. Er war deutscher Meister im Rudern, und unsere Urlaube waren so, wir sind jeden Tag auf den 3000er hochgerannt, und im Winter sind wir halt von morgens bis abends, wir waren die Erste auf der Piste und bis zum Schluss, und insofern habe ich mich früher sehr viel bewegt, und ich glaube, mein Körper hat sich sehr viel gespeichert. Also noch bis vor 3 Jahren oder so konnte ich aus dem Stand auf den 3000er laufen, ohne mich groß einzulaufen. Das kann ich heute nicht mehr. Aber ich werde ja auch älter. Mir muss ja auch nicht mehr sein. Aber also am Anfang war es schon mit sehr viel Frust verbunden, weil ich natürlich, auch wenn ich jetzt nicht mehr so Schmerzen hatte, und mich wieder gut bewegen konnte, doch auch sehr aufpassen musste. Also ich konnte vieles nicht mehr, was ich halt früher konnte. Und damals war ich ja auch noch jünger. Und das ist schon schwer für mich gewesen, wo alles immer funktioniert hat, erstmal mit meinem Körper, dann zu sagen, aber jetzt musst du halt erstmal auf ihn hören und langsam anfangen. Und da habe ich nie gelernt, das Maß zu finden. Ich bin oft drüber raus, habe zu viel gemacht. Und es hat mir leider, also das Blöde ist, dass es mir halt immer einen Tag später habe ich dann Schmerzen gehabt. Also nie dann, dann wäre es ja leicht gewesen,
Ja,
also
voll.
immer danach. Und das zu lernen, dieses Maß zu finden und eben rechtzeitig aufzuhören, nicht mehr so viel von meinem Körper zu verlangen, das war für mich ein großes Lernfeld. Das war sehr schwer für mich. Ja, und nach und nach konnte ich auch wieder mehr tun. Jetzt geht es wieder ein bisschen zurück, weil ja, wenn man älter wird, geht halt auch nicht mehr alles. Also da muss man sich dann arrangieren, aber dann trotzdem immer das zu machen, was geht. Also ich hatte letztes Jahr einen Meniskusriss, da konnte ich gar nicht in die Berge und dieses Jahr konnte ich wieder und ich war so glücklich. Also die Berge, das ist für mich
Ja, ein Traum.
großartig. Ist einfach
Ja,
großartig.
dieses Jahr auch meine erste Wanderung seit der Schwangerschaft wieder gemacht mit meinem Mann, weil ich habe ja auch eben Komplikationen gehabt. Mein Körper war auch nicht so fit unterwegs. Also so wandern, so steil und so lang, wie wir halt früher gegangen sind, das war einfach nicht möglich. Und dieses Jahr im Sommer war es möglich. Und wir haben unsere erste Wanderung mit unserem Sohn sogar gemacht.
Wie
Der
schön.
ist erst 3, muss man
Ja.
sagen. Und trotzdem hat das
Ja.
geschafft. Das fühlt sich dann echt oh, so toll an, oder? Wenn der Körper wieder so
Ja.
mitmacht und du die spürst und ja, einfach das wieder machen kannst.
Ja, das ist schon toll. Also ich meine, mein Vater hat es ein bisschen übertrieben. Ich war
Ja,
mit
das
4 Jahren
glaube
auf der Marmolada. Ich glaube, es ist der höchste Berg der Dolomiten, hat mich
ich.
dann am
Krass.
Gipfelkreuz festgebunden, damit ich nicht runtergeweht werde. Also, aber das, ja, das muss
So
ja
schlimm will ich nur anmerken, bin ich jetzt nicht, gell,
ja.
mit meinem Sohn. Wir sind jetzt kein Gipfel gegangen.
Aber was ich halt zur Bewegung noch sagen möchte, heute ist es so, wir haben wieder einen jungen Hund und der möchte wieder mehr auslaufen. Also wir hatten lange Zeit die Tara, die ist 17 Jahre alt geworden fast und am Schluss sind wir nicht mehr gelaufen und das habe ich auch körperlich gemerkt und ich merke jetzt körperlich nur diese, das ist ja jetzt kein Leistungssport, aber das tut mir so gut, täglich zweimal rauszugehen und mit ihm berghoch zu rennen, ja, oder überhaupt zu tollen. Da merke ich plötzlich, werden meine Gelenke wieder geschmeidiger
Ja, voll.
und ich kann wieder viel besser mich bewegen. Und ich mache ja auch noch einmal in der Woche immer Yoga. Das habe ich durchgehend auch gemacht, bis auf die 9 Monate eben. Das tut mir echt gut, auch gerade wenn ich lange am Schreibtisch sitze und Bücher schreibe, da dann doch Yoga zu machen und mittlerweile auch zu Hause manchmal so eine Sequenz einlege. Das ist schon total wichtig.
Und das Wichtigste, wie du gerade sagst, ist einfach immer wieder diese Regelmäßigkeit. Also es geht gar nicht darum, dass es dann stundenlang ist und super schwer und hart und intensiv. Ich glaube, das sage ich eh in jeder Podcast-Folge immer wieder, wiederhole ich mich. Aber es ist einfach wichtig, regelmäßig etwas zu machen und dann einfach mit kleinen Dingen anzufangen, wie du sagst, einen Spaziergang zu machen, gell? Und dann sich auch dafür zu loben und zu sagen, hey, du hast jetzt 10 Minuten etwas für deinen Körper gemacht und vielleicht einfach mal durchstrecken oder ein bisschen ausschütteln. Das, so fängt es an, gell? Dass man langsam wieder in die Bewegung zurückfindet. Und nicht immer dieses Riesending, wo viele ja vielleicht wieder hinwollen, aber das geht halt am Anfang einfach nicht, gell? Schritt
Ja.
für Schritt.
Genau, also manche wollen natürlich ja auch sehr sportlich sein, Leistungssport machen oder überhaupt sehr sportlich sein. Aber auch für die, die das jetzt eben nicht sind, ist trotzdem, das merke ich schon immer, da habe ich ja auch den richtigen Mann dafür, der mich immer wieder anstupst, so rauszugehen. Und unser Sohn ist auch sehr sportlich. Also der lebt auch sehr viel jetzt über Leistungssport. Also er ist eigentlich
Ja.
Leistungssportler, würde ich sagen, aber ja, der ist Mountainbiker und
Ja.
da sehr viel auch aus, auch in seinem, ja, sein Weg jetzt auch geworden.
Schön. Ja, dann komme ich schon zur letzten Frage. Was möchtest du abschließend einem trauernden Menschen oder vielleicht sogar konkret trauernden Eltern mitgeben?
Also, was ich sehr wichtig finde, ist die, also ist meine Erfahrung, die ich gemacht habe. Es ist wichtig, die Trauer anzuschauen. Also, sie wegzudrängen, ist keine Option. Ich habe sehr früh meine Mutter verloren. Vielleicht stand ich deswegen auch schon an einem anderen Punkt. Mit 22 ist sie gestorben und ich habe gedacht, ich habe in einem Film gesehen, ach ja, das kann man auch verdrängen. Ich musste mein kleines Latinum nachmachen, habe das natürlich, habe gedacht, das mache ich jetzt. Ich stürze mich in Arbeit, habe es voll versemmelt. Das hat bei mir nicht funktioniert. Ich habe es weiter weggeschoben und habe dann sehr starke Schmerzen bekommen. Körperliche Schmerzen, also so wie wahrscheinlich sagst du dasselbe, der Körper sagt zur Seele, die Seele sagt zum Körper, sagt du ihr es, auf mich hört sie gerade nicht und
Ja,
hat er
voll.
auch gemacht. Und da hat eigentlich schon mein Weg begonnen mit Therapie und auch hinschauen meiner Trauer, ja, dass meine Mama gestorben ist so früh. Und ich glaube, es ist so wichtig, sonst streikt irgendwann der Körper und man kommt auch nicht mehr ins Leben zurück, wenn man wirklich wieder ins Leben einsteigen möchte und mal wieder, und das kann ich heute auch wieder lachen oder tanzen und ja, für mich ist die Trauer heute ein Teil von mir, aber sie ist, ich bin nicht Trauer, ich bin nicht meine Trauer, ich habe noch ganz viel nebendran. Natürlich ist die Trauer da, das heißt, sie hat sich verändert. Ich sage immer, die Trauer kann sich dann verändern, die Sehnsucht, die bleibt. Und jetzt ist es so, dass die Trauer sich verändert hat, aber ich glaube eben nur, weil ich mich wirklich auch intensiv mit ihr beschäftigt habe. Und das habe ich ja auch im Wüstenregen so festgehalten. Jeder hat andere Tools, die ihm helfen. Deswegen habe ich da auch verschiedene Angebote. Und wie du auch sagst, das Wichtige ist, sich vielleicht eins rauszupicken, eine Atemübung oder EFT oder sonst irgendwas, was man regelmäßig tut oder Meditation. Nur einmal zu machen hilft natürlich nicht, genauso wie bei den Körperübungen, sondern regelmäßig nicht so viel. Es braucht gar nicht viel Zeit, vielleicht einfach eine halbe Stunde am Tag sich mit seiner oder eine Stunde regelmäßig wirklich intensiv auch mit seiner Trauer zu befassen, auch es rauszulassen, zu weinen, damit man sich auch wieder leeren kann und Neues aufnehmen kann, ja, dass da auch Hoffnung kommen kann und auch wieder vielleicht irgendwann mal neue Ziele.
Voll. Ja, sehr schön. Das kann ich nur unterstreichen. Jedes einzelne Wort, absolut. Ja, alle Links, also deine Homepage und auch die Bücher werde ich auflisten in den Shownotes. Das findet ihr alles in den Shownotes. Und wer die Flor direkt eben erleben will, in Kombination mit Seelensport, gern auch auf die Warteliste setzen zu unserem Programm Winterkraft. Und dann sage ich abschließend vielen, vielen lieben Dank, Flor. Es war sehr berührend, es war sehr emotional für mich auch. Und schön gleichzeitig immer wieder eine Freude, mit dir ins Gespräch zu gehen. Danke.
Vielen Dank, liebe Kathi. Das kann ich nur zurückgeben.
Und dann, ja, auf Wiedersehen alle da draußen und eine schöne Woche. Tschüss.
Tschüss.
Das war Trauerwelle. Dein Seelensport-Podcast für einen mutigen und sicheren Umgang mit all deinen Trauergefühlen. Von und mit Kathi Bieber. Du findest Seelensport auch im Netz unter www.seelensport.at und auch auf Instagram und Facebook unter Seelensport. Für noch mehr Ideen rund um deine Trauer und deine Gefühle.